Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform am Friedrich-Löffler-Institut. Auch heute tauchen wir wieder in die Welt der Forschung ein und sprechen über die spannenden Zusammenhänge zwischen der Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt. Und dabei spielen heute die kleinsten Lebensformen eine große Rolle. Vielen von Ihnen dürfte der Begriff Mikrobiom geläufig sein. Als Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit der Mikroorganismen, wie beispielsweise Viren, Bakterien, Pilze oder Einzeller, die einen definierten Lebensraum besiedeln. Diese ökologische Gemeinschaft kann Kommensale, Symbionten und Pathogene enthalten. Oft wird der Begriff synonym für das Darmmikrobiom des Menschen verwendet. Aber natürlich finden sich mikrobielle Gemeinschaften an den unterschiedlichsten Orten. So beispielsweise auch im Boden. Dieses Bodenmikrobiom erfüllt wichtige Ökosystemdienstleistungen und ist auch für die Gesundheit des Menschen bedeutsam. Bevor Sie jetzt also abschalten und denken, was interessieren mich mikroskopisch kleine Dinge in der Erde, warten Sie es ab. Sie werden überrascht sein, wie mal wieder alles mit allem zusammenhängt. Was es mit dem Bodenmikrobiom auf sich hat und warum wir uns damit beschäftigen sollten, das bespreche ich heute nämlich mit meinem Gast, Professor Dr. Michael Schloter. Er hat an der Universität in Bayreuth promoviert, 2003 dann die Leitung der AG Mikrobielle Ökologie am Institut für Bodenökologie des GSF-Forschungszentrums übernommen. 2011 ist er dann Leiter der Abteilung für vergleichende Mikrobiomanalysen am Helmholtz-Zentrum München geworden und seit 2023 hat er eine Professur für Umweltmikrobiologie an der TU München inne. Herzlich willkommen im One Health Podcast, Professor Dr. Michael Schloter.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung.
Ich habe eben in meiner Einleitung schon ganz kurz versucht zu erklären, was ein Bodenmikrobiom ist. Das war jetzt natürlich sehr kurz und laienhaft. Und da du da der Experte bist, möchte ich dich bitten, das vielleicht etwas zu vertiefen. Kannst du unseren Hörerinnen einmal genauer erzählen, was ist ein Bodenmikrobiom?
Ja, sehr gerne. Man denkt ja gar nicht, wenn man Boden so sieht, dass Boden überhaupt von Organismen besiedelt ist. Man sieht dann ab und zu mal einen Regenwurm, man sieht ab und zu mal eine Assel, denkt aber, das ist im Prinzip das Bodenleben. Wenn man sich aber Bodenleben dann genauer anschaut, dann stellt man eigentlich fest, dass Boden eigentlich so ein Hotspot ist für Biodiversität und für Organismen. Nur sind diese Organismen eben so klein, dass man sie mit dem bloßen Auge gar nicht sehen kann. Das sind eben die Mikroorganismen, die du in deiner Einleitung schon erwähnt hast. Und in einem Gramm Boden, um einfach mal eine Zahl zu nennen, um das plakativ zu machen, leben mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Erde. In einem Gramm Boden kommen ungefähr 10.000 bis 100.000 verschiedene Arten von Mikroorganismen vor. Selbst wenn wir heute modernste Sequenziertechniken anwenden, schaffen wir es nach wie vor nicht, die Diversität von einem Gramm Boden wirklich komplett zu erfassen. Und das macht eigentlich die Vielfalt und die Diversität dieses Bodenmikrobioms ganz deutlich. Und das sind nicht nur die Bakterien, an die man natürlich zunächst einmal denkt. Das sind ganz wichtig im Boden auch die Pilze, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Das sind aber auch Protisten, das sind aber auch andere Kleinstlebewesen, die im Boden vorkommen, die Archaeen, an die man meistens gar nicht denkt, die man nur mit irgendwelchen extremen Habitaten in Bezug setzt, auch die kommen im Boden vor und haben ganz wichtige Bedeutungen für das Funktionieren des Bodens. Also es ist eine ganze Vielfalt von Organismen, die da vorkommen. Und es gibt natürlich auch noch etwas, was so Teil des Mikrobioms ist, obwohl es ja eigentlich gar nicht lebt. Das sind nämlich die Viren und Phagen, die auch im Boden vorkommen. Und wenn man dann sich die Zahlen von Viren und Phagen nochmal anschaut, dann ist es ein Vielfaches höher als das, was wir von den klassischen Bodenmikroorganismen kennen. Das heißt, wirklich die Vielfalt und Komplexität dieses Bodenmikrobioms ist enorm. Und das macht es natürlich auch schwierig, dieses Bodenmikrobiom wirklich zu erfassen und natürlich dann im Nachgang auch Strategien zu entwickeln, wie man dieses Bodenmikrobiom möglicherweise steuern kann.
Ja, unglaublich beeindruckend. Also genau, das sieht man ja nicht mit dem bloßen Auge und dann ist es immer für die Menschen auch, glaube ich, schwer fassbar. Du hast eben kurz angerissen, dass diese kleinen Lebewesen auch einfach für das Funktionieren des Bodens super wichtig sind. Was bedeutet denn Funktionieren des Bodens? Also welche Funktion erfüllt so ein Boden und warum ist das Bodenmikrobiom dabei ein so relevanter Faktor?
Das Funktionieren von dem Boden sieht man eigentlich am besten dann, wenn der Boden nicht mehr funktioniert.
Okay.
Wenn man sich mit Böden beschäftigt, dann denkt man eigentlich gar nicht, dass Böden so viele unterschiedliche Eigenschaften haben und so viele unterschiedliche Funktionen erfüllen, weil wir eigentlich gewohnt sind, dass diese Funktionen auch stattfinden. Wenn wir aber zum Beispiel heute rausgehen und feststellen, dass auf einmal das Gras auf unserer Wiese nicht mehr wächst, dann stellen wir fest, da ist möglicherweise etwas, was stört, dass diese Funktionalität wirklich ablaufen kann. Und dieses Nichtwachsen von Gras ist nur ein Beispiel. Böden erfüllen eine ganze Reihe von Ökosystemdienstleistungen. Gerade im Bereich Landwirtschaft geht es natürlich um das Wachstum von Pflanzen. Es geht aber auch um den Abbau von Schadstoffen, die entweder diffus eingetragen werden oder eben in einem landwirtschaftlichen Kontext über Pestizide eingetragen werden. Diese werden im Boden abgebaut und gelangen dann nicht mehr in das Grundwasser. Funktionen wie Kohlenstoffsequestrierung, das heißt die Speicherung von Kohlenstoff im Boden, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, ist eine ganz wichtige Funktionalität von Böden. Der Erhalt von Biodiversität spielt eine ganz wichtige Rolle, weil ein hochdiverser Boden, eine hochdiverse Mikroflora bedingt auch oberirdisch eine hochdiverse Fauna und Flora. Wenn wir auch an Starkregenereignisse denken, dann spielt Erosionsschutz eine ganz wichtige Rolle. Und so gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Ökosystemdienstleistungen, die extrem wichtig sind. Und das, was jetzt für den Kontext Bodenmikrobiom wichtig ist, fast keine dieser Ökosystemdienstleistungen wäre möglich, wenn nicht Mikroorganismen dazu beitragen könnten. Pflanzenwachstum zum Beispiel funktioniert nur dann, wenn Mikroorganismen auch Nährstoffe freisetzen, wenn Mikroorganismen Nährstoffe aus Streu zum Beispiel wieder umsetzen und für die Pflanze verfügbar machen. Pflanzenwachstum funktioniert nur dann, wenn eine Schutzfunktion da ist der Pflanze vor Stressoren wie Trockenstress oder Stress vor Pathogenen. Also ganz wichtig, dass das Bodenmikrobiom gerade im Kontext der Pflanze eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber auch wenn es um den Umsatz von Kohlenstoff geht, um die Speicherung von Kohlenstoff, auch da spielen mikrobielle Umsätze eine ganz wichtige Rolle. Weil oftmals, wenn Mikroorganismen dann absterben in dem System, dann bilden sie gerade diesen stabilen Kohlenstoff, der dann wichtig ist, diesen Humus, der dann wichtig ist, um eben langfristig den Kohlenstoff auch im Boden zu speichern. Und natürlich, wenn wir über den Abbau von Schadstoffen reden, auch da spielen Mikroorganismen eine ganz wichtige Rolle, weil fast alle dieser Umsetzungsprozesse werden durch Mikroorganismen katalysiert. Und ich hatte vorhin noch ganz kurz angesprochen, Erosionsschutz. Auch da spielen Mikroorganismen eine ganz wichtige Rolle, weil sie eine Art Klebstoff bilden können, die eben verhindert, dass Boden abrutschen kann. Das sind die Polysaccharide, die durch die Mikroorganismen gebildet werden. Und die verhindern eben, dass Boden in größerem Umfang abrutschen kann. Das heißt, mikrobielle Aktivität, mikrobielle Diversität ist eigentlich direkt mit den Ökosystemdienstleistungen von Böden korreliert. Und das, was wir ja heute wollen, ist, wir wollen heute eigentlich multifunktionale Böden haben. Wir wollen im landwirtschaftlichen Kontext nicht nur Böden haben, wo wir Nahrungsmittel produzieren, sondern wir wollen gleichzeitig, dass dort zum Beispiel Kohlenstoff gespeichert wird. Wir wollen dort, dass dort auch Schadstoffe abgebaut werden. Wir wollen, dass dort auch Diversität erhalten wird. Und diese Multifunktionalität bedingt natürlich, dass das nur möglich ist, wenn wir auch eine hochdiverse Mikroflora haben und eine hochaktive Mikroflora haben, die dann eben diese ganzen Prozesse auch wirklich katalysieren kann und die im Prinzip so ein bisschen der Reaktor dann bildet für das, was wir oberirdisch dann möglicherweise sehen.
Ja, total beeindruckend. Ja, und wirklich, also der Boden ist quasi das Fundament. Ich glaube, diese Bildsprache kann man da auch sehr schön verwenden. Also ich meine, Pflanzenwachstum und ja, diese ganzen Kreisläufe von den Nährstoffen, das sind ja wirklich grundlegende Dinge, die es braucht zum heutigen Leben auf diesem Planeten. Ja, und wir nehmen es oft als gegeben an, dass das eben einfach da ist und funktioniert. Du hattest eben schon gesagt, dass halt da auf jeden Fall die Diversität im Bodenmikrobiom vielleicht eine Rolle spielt. Aber was genau braucht es denn für einen gesunden Boden beziehungsweise ein gesundes Bodenmikrobiom? Was sind da so Parameter, die stimmen müssen?
Also es gibt eigentlich zwei ganz wichtige Parameter. Der eine Parameter ist die Diversität. Das heißt, wie viele unterschiedliche Mikroorganismen sind wirklich in einem Boden vorhanden, weil diese Diversität ist direkt auch mit Funktionalität und mit Stabilität korreliert. Je mehr unterschiedliche Mikroorganismen man in einem Boden hat, desto mehr Funktionalität ist potenziell auch in den Böden vorhanden und desto stabiler sind diese Böden auch gegen Stress, weil je nachdem kann dann ein anderer Mikroorganismus einspringen, wenn einer nicht mehr reagieren kann, weil eine bestimmte Bedingung da ist, dann kann möglicherweise ein anderer Mikroorganismus einspringen und kann diese Funktionalität erhalten. Wenn ich eine relativ geringe Diversität habe, ist schlicht und ergreifend die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer Organismus einspringen kann, wenn sich unterschiedliche Bedingungen in dem Boden ändern, relativ geringer, vergleichend zu einer Situation, wo ich eine hohe Diversität habe. Und das Gleiche gilt natürlich für die Funktionalität allgemein. Wenn ich mehr Diversität habe, kann ich auch erwarten, dass ich mehr unterschiedliche Mikroorganismen habe, die eben unterschiedliche Stoffwechselleistungen haben. Und damit steigt natürlich auch diese Funktionalität an. Hilft aber im Prinzip alles nichts, wenn diese Organismen nicht aktiv sind. Weil das, was diese Organismen zunächst einmal zur Verfügung stellen, ist ein Potenzial. Auf der anderen Seite brauche ich dann aber auch die Aktivität von diesen Organismen. Das heißt, sie müssen das wirklich auch tun, was sie potenziell können. Das heißt, ich muss diese Organismen im Prinzip füttern mit Kohlenstoff, mit Nährstoffen, damit sie wirklich dann auch das umsetzen können, was man von ihnen erwartet. Und da spielt die Pflanze eine ganz wichtige Rolle, weil durch die Photosynthese wird Kohlenstoff in einer Form in den Boden gegeben, der von den Mikroorganismen auch genutzt werden kann. Und damit sind die Mikroorganismen dann in der Lage, wenn sie von der Pflanze diesen Kohlenstoff bekommen, auch diese entsprechenden Ökosystemdienstleistungen, diese Funktionalität zu gewährleisten. Und das muss man immer bedenken. Und das ist so ein bisschen das, was man im Moment eigentlich vergessen hat. Man hat sich immer mit der Frage beschäftigt, Diversität, das ist richtig. Man braucht dieses Potenzial. Aber wie man diese Diversität wirklich dann auch in aktuelle Funktionalität umsetzt, das ist im Prinzip so ein bisschen in den Hintergrund geraten und das ist gerade das, wo die Forschung dran arbeitet, Strategien, wie man einerseits dieses Potenzial erhalten kann, aber andererseits dieses Potenzial auch in Aktivität umschreiben kann, damit man dann eben wirklich auch diese Ökosystemdienstleistungen sehen kann oder auch erhalten kann, die uns selber als Menschen dann auch natürlich helfen.
Ja, super spannend. Also Vielfalt und Nährstoffe quasi sind die Zutaten, die wir brauchen, damit der Boden quasi sein volles Potenzial entfalten kann. Wir Menschen sind ja oft nicht allzu gut damit, mit unserer Umwelt so ja sehr gut umzugehen. Wir sehen das ja eben auch, Sie haben die Beispiele genannt, der Hangrutsch, wo dann eben der Boden anscheinend seine Festigkeit verloren hat oder der ausgetrocknete Boden, der das Wasser nicht mehr halten kann. Das sind ja schon Hinweise darauf, dass da vielleicht bestimmte Stressoren auf dem Boden gewirkt haben, die dazu geführt haben, dass die Funktionalität herabgesetzt wird. Wie ist das im urbanen Raum? Da machen wir ja sehr viel mit unseren Böden. Wir verdichten die, wir bauen Straßen, viele verschiedene Dinge. Welche Stressoren wirken auf das Bodenmikrobiom im urbanen Raum ein durch den Menschen?
Wenn ich erst noch mal einen Schritt zurückgehen darf, wir haben jetzt ganz viel auch über die Produktion gesprochen, wir waren in der Landwirtschaft und ich glaube, man muss da schon auch diese Stressoren, die du gerade genannt hast, noch einmal auch relativ klar benennen, weil in dem landwirtschaftlichen Kontext, glaube ich, kennen wir sie weitaus besser, als wir sie in dem urbanen Kontext kennen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir die auch in dem Agrarkontext zunächst einmal benennen und überlegen, was man an landwirtschaftlichen Maßnahmen wirklich dagegen tun kann. Und da spielt natürlich einerseits die Art und Menge der Düngung eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, je mehr Dünger ich in mein System reingebe, desto mehr verliere ich langfristig auch an Diversität.
Ja.
Das ist auch mit den Pestiziden ganz ähnlich. Je mehr Pestizide ich einsetze, ähnlich wie wir es von den Antibiotika kennen, keins dieser Fungizide, die man zum Beispiel einsetzt, ist spezifisch gegen nur einen Pathogen, sondern wirkt gegen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Pilzen. Auch da kommt es wieder zum Verlust an Diversität. Und ich hatte vorhin diesen Punkt Aktivität angesprochen und du hattest es sehr schön mit dem Nährstoffinput über die Pflanze dann übersetzt. Dieser Nährstoffinput ist in den letzten 100 Jahren deutlich geringer geworden, weil man durch die Züchtung, durch die moderne Züchtung immer darauf geachtet hat, dass man oberirdisch sehr viel Biomasse produziert, dass man sehr viel Ertrag hat und damit ist die Menge an Kohlenstoff, die in den Wurzelraum gegangen ist, deutlich reduziert. Das heißt, wir haben im landwirtschaftlichen Kontext sowohl einen Verlust an Diversität als auch einen Verlust an Aktivität. Und das führt im Prinzip dazu, dass wir im Moment diese relativ hohe Resilienz von Böden, also diese Stabilität von Böden, eigentlich so weit ausgenutzt haben, dass wir an sogenannte Kipppunkte gekommen sind, wo es eben nicht mehr so einfach ist, Böden wieder zu regenerieren, sondern wo man dann wirklich strategisch überlegen muss, welche Maßnahmen kann ich einsetzen und wie lange dauern diese Maßnahmen? Ja. Im urbanen Umfeld ist es ein bisschen anders. Da sind die Stressoren natürlich weitaus vielfältiger, weil sie oftmals auch diffus sind, weil sie oftmals auch nicht zu steuern sind. Wir haben natürlich einen sehr, sehr großen Input von Schadstoffen in die Böden durch Straßenverkehr, durch alle möglichen anderen Einflüsse im urbanen Umfeld. Wenn man sich Böden anschaut, die in der Nähe von Autobahnen, von Hauptverkehrsstraßen liegen, dann stellt man dort fest, dass dort Schwermetallgehalte deutlich erhöht sind. Man stellt fest, dass dort sehr große Mengen an Abrieb von Reifen vorhanden ist. Man stellt dort fest, dass sehr viel Mikroplastik in den Böden vorhanden ist. All das sind natürlich Stressoren, die wiederum sowohl die Diversität, also die Vielfalt von den Organismen, als auch die Aktivität beeinflussen. Zusätzlich haben wir im urbanen Umfeld oftmals auch noch eine sehr, sehr starke Verdichtung von den Böden, weil man natürlich Häuser bauen will, weil man natürlich darauf achten will, dass diese Böden nicht abrutschen. Also verdichtet man sie künstlich, was aber natürlich dazu führt, dass Sauerstoffeintrag in diese Böden reduziert wird, was vor allen Dingen mikrobielle Aktivitäten dann wieder beeinflusst, weil viele von diesen Mikroorganismen natürlich dann besonders gut funktionieren, wenn sie auch Sauerstoff zur Verfügung haben. Das heißt, im urbanen Umfeld ist es weitaus schwieriger, Strategien zu entwickeln, außer man sagt natürlich, okay, ich richte jetzt verkehrsberuhigte Zonen ein, ich versuche Strategien zu entwickeln, dass ich Diversität oberirdisch in diesen urbanen Umfeldern erhöhe, um einfach dann auch unterirdischen Feedback zu haben und eine Erhöhung der Diversität bekomme. Aber es ist weitaus diffuser als im landwirtschaftlichen Kontext. Und deswegen tut man sich im urbanen Umfeld auch deutlich schwerer, diese Maßnahmen zu implementieren, als man das möglicherweise im agrarischen Umfeld tun kann.
Ja, die Lösungsansätze müssen dann wahrscheinlich individualisierter sein, weil einfach auch der Boden da ja wahrscheinlich spezielleren Stressoren an verschiedenen Orten ausgesetzt ist und man da wahrscheinlich lokalere Lösungen suchen muss.
Man muss einerseits natürlich lokalere Lösungen suchen, man muss aber natürlich auch die Bevölkerung mitnehmen. Und das ist natürlich das große Problem im urbanen Umfeld, dass natürlich alle Maßnahmen, die ich ergreife, wenn ich zum Beispiel sage, ich wandle jetzt einen Parkplatz in eine grüne Wiese um, in eine hochdiverse Wiese oder lege dort einen Garten an, wo ich Farming oder so weiter machen kann, dann bedeutet das natürlich einen Einschnitt für die Leute, die dort wohnen. Und die müssen natürlich bereit sein, solche Einschnitte dann auch zu tragen. Das bedeutet natürlich, dass sie dann möglicherweise 2 Kilometer gehen müssen bis zu ihrem Auto. Und das sind natürlich alles Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss. Wenn ich sage, ich mache eine Dachbegrünung, bedeutet das zum Beispiel oftmals, dass man das obere Stockwerk von dem Haus nicht mehr nutzen kann, weil dort einfach im Sinne der Tragfähigkeit Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wenn ich das großflächig mache, bedeutet das natürlich auch gerade in Ballungsräumen, dass Mieten möglicherweise wieder steigern, weil der Wohnraum verknappt ist. Das heißt, ich habe da natürlich eine ganz andere sozioökonomische Komponente auch mit dabei, die ich mit bedenken muss, weil dort eben in diesen hochverdichteten Räumen extrem viele Leute leben und man natürlich diese Leute auch irgendwo mit abholen muss. Und es gibt ein gutes Beispiel, das ist die Grünstadt Zürich. Mhm. Man sieht aber auch, dass dort diese Implementierung von Maßnahmen und auch diese Akzeptanz von Maßnahmen 15 Jahre gedauert hat, bis die Bevölkerung wirklich bereit war, diese Maßnahmen auch mitzutragen und umzusetzen. Und das ist jetzt so ein bisschen eine Blaupause, die natürlich auch in anderen Städten versucht wird zu implementieren. Aber natürlich ist der Zeitfaktor da eine ganz wichtige Rolle. Und ein Punkt, auf den wir sicherlich später auch nochmal zu sprechen kommen, ist die Frage, was hat der Mensch davon, dass er das macht? Nur Biodiversität zu erhöhen, ist natürlich etwas, was wir als Ökologen sagen, das ist wichtig und wir müssen diesem Biodiversitätsverlust vorgreifen, um nicht in eine weitere Biodiversitätskrise hineinzukommen. Aber die Frage ist natürlich gerade im urbanen Umfeld, was haben die Menschen davon? Und ich glaube, darüber sollten wir vielleicht auch in dem Podcast nochmal so ein bisschen diskutieren, weil wenn man den Leuten klar macht, dass sie selbst etwas davon haben, dass ihre Gesundheit möglicherweise positiv davon beeinflusst wird, dann sind Leute eigentlich viel eher bereit, auch sich einzuschränken, als wenn man jetzt als Ökologe sagt, wir müssen jetzt hier einen Biodiversitäts-Hotspot schaffen, weil Diversität erhalten werden muss.
Ja, dann lass uns das doch gerne machen. Was hat ein Mensch im urbanen Raum davon, wenn ein gesunder Boden vorhanden ist? Also vielleicht wäre hier noch ein Stichpunkt auch AMR, weil das ist ja, glaube ich, auch was du noch mit erforscht hast. Vielleicht sollten wir das Fass noch mit aufmachen, antimikrobielle Resistenzen und Böden. Kannst du uns dazu vielleicht einmal kurz ein bisschen was sagen, die Zusammenhänge da?
Gerne. Also vielleicht fange ich einfach erst einmal an, diese Idee, Diversität ist wichtig für menschliche Gesundheit. Mhm. Wir haben in den letzten 50, 60 Jahren ja eine deutliche Zunahme an Allergien gesehen. Und diese Zunahme von Allergien tritt vor allen Dingen im urbanen Raum auf.
Ja.
Da gibt es die sogenannte Hygienehypothese. Damals in den 80er, 90er Jahren hat man eigentlich die Tendenz gehabt zu sagen, wir trennen ganz klar Natur von dem Lebensraum des Menschen, weil Natur per se möglicherweise gefährlich ist und wir wollen das klar voneinander trennen. Die Konsequenz ist, dass viele Leute heute unter Allergien wie Asthma, Lebensmittelallergien, Hautallergien und ähnlichem leiden, vor allen Dingen im urbanen Umfeld. Wenn man in das ländliche Umfeld geht, stellt man fest, dass diese Leute, die dort leben, ein weitaus geringeres Risiko haben, an diesen Krankheiten zu erkranken, weil dort die Diversität deutlich höher ist. Und Diversität, gerade im kindlichen Alter, spielt eine ganz wichtige Rolle, um das Immunsystem zu schulen. Das heißt, wenn Diversität nicht vorhanden ist, gerade wie in einem urbanen Umfeld, wo eben Betonwüsten und graue Infrastruktur vorhanden ist und kaum Diversität, dann kann unser Immunsystem nicht lernen zu unterscheiden, was ist ungefährlich, was ist gefährlich, wo muss ich reagieren. Und damit reagiert das Immunsystem im späteren Alter immer wieder über, sobald es mit irgendetwas konfrontiert wird, egal ob das jetzt gefährlich ist oder nicht gefährlich. Das heißt, diese Diversität und gerade die mikrobielle Diversität ist ein enorm wichtiger Punkt, um unser Immunsystem zu schulen und damit diesen ganzen Allergien auch irgendwie entgegenzuwirken. Und wie kann ich das machen? Da spielt natürlich Bodendiversität eine ganz wichtige Rolle, weil all das, was wir im Boden haben, haben wir auch automatisch in unserer Luft. Sobald es einen kleinen Windstoß gibt, wird das, was im Boden vorhanden ist, in die Luft implementiert. Und das, was in der Luft ist, atmen wir ein. Wir atmen am Tag ungefähr 10.000 Liter Luft ein. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Mikroorganismen dann vorhanden. Und diese Mikroorganismen interagieren mit unserem Immunsystem. Unser Immunsystem wird ständig mit einer sehr hohen Diversität konfrontiert und muss lernen, mit dieser hohen Diversität umzugehen. Und wenn er das nicht lernt im frühkindlichen Alter, dann entwickeln sich sogenannte Allergien. Und damit ist natürlich klar, dass wenn wir nicht mit Diversität konfrontiert werden, unser Immunsystem auch nicht in der Lage ist, entsprechend zu reagieren und entsprechend zu lernen. Man sieht das sehr schön im landwirtschaftlichen Umfeld. Leute, die auf dem Land wohnen, sind weitaus weniger betroffen von Allergien als Leute, die im urbanen Umfeld wohnen. Was kann man jetzt machen, um im urbanen Umfeld diese Diversität zu erhöhen? Da spielt Boden natürlich eine ganz wichtige Rolle. Und Boden, der bewachsen ist mit Pflanzen, Boden, in dem wir eine hohe Diversität haben, weil diese Diversität von Mikroorganismen wird automatisch auch in die Luft übertragen. Diese Luft atmen wir ein. Wir atmen am Tag circa 10.000 Liter Luft ein und auch die entsprechenden Mikroorganismen. Wenn wir eine hohe Diversität haben, dann wird unser Körper kontinuierlich mit dieser hohen mikrobiellen Diversität gechallenged. Ein Teil davon ist sogar wichtig und wird in unser eigenes Mikrobiom mit übernommen. Der andere Teil ist wirklich wichtig, dass unser Immunsystem lernt, grundsätzlich mit Mikroorganismen umzugehen. Und damit spielt natürlich Diversität eine extrem wichtige Rolle. Du hattest das Thema AMR angesprochen. Mhm. Auch das ist natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil antimikrobielle Resistenzen entstehen ja nicht nur durch den Einsatz von Antibiotika. Das ist natürlich das klassische Bild, was man hat. Es werden Antibiotika eingesetzt. Im landwirtschaftlichen Umfeld gelangen sie dann über die Gülle in die Böden und dort entstehen dann Antibiotikaresistenzen. Das Gleiche gilt für Abwasser. In den Abwässern werden möglicherweise Antibiotika nicht abgebaut. Sie gelangen in den Boden und auch dort entstehen wieder die antimikrobiellen Resistenzen. Es kommt dann noch ein dritter Aspekt mit dazu, dass heute wieder sehr stark über das Thema Abwasserverrieselung und Abwassereinsatz in der Landwirtschaft diskutiert wird. Auch da entstehen antimikrobielle Resistenzen. Das ist eigentlich das Thema, was wir kennen. Es gibt aber auch ein Thema, was weitgehend noch unbekannt ist. Das sind die sogenannten Koselektionen. Mhm. Also antimikrobielle Resistenzen können auch dann entstehen, wenn Mikroorganismen zum Beispiel mit Schwermetallen konfrontiert werden, wie eben im urbanen Umfeld. Wenn sie mit anderen Schadstoffen konfrontiert werden, die für sie schädlich sind, dann entsteht diese sogenannte Koselektion. Das heißt, die Mikroorganismen versuchen dann, Strategien zu entwickeln, gegen eine Gesamtheit von Schadstoffen resistent zu werden. Und dazu zählen dann eben auch die Antibiotika. Das, was Mikroorganismen als erstes tun, wenn sie mit einem Schadstoff konfrontiert werden, ist, sie nutzen ihre eigenen Transportersysteme. Das heißt, sie versuchen, einen Schadstoff, der in die Zelle hineingekommen ist, wieder aus der Zelle auszuschleusen. Das bedarf zwar Energie, aber das ist eine extrem effiziente Strategie. Und wenn Mikroorganismen dann gemerkt haben, dass diese Strategie auch wirkt, dann versuchen sie, diese Gene zu verdoppeln, anders zu induzieren in ihrem Genom. Und damit entstehen dann eben Resistenzen nicht nur gegen einen Schadstoff, zum Beispiel Schwermetalle, sondern eben auch gegen Antibiotika. Und das ist das, was typischerweise in diesen urbanen Böden auch passiert. Das heißt, die Strategien, die wir verfolgen müssen, ist natürlich einerseits diese Bioverfügbarkeit von diesen Schadstoffen zu reduzieren. Auf der anderen Seite natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Resistenzen ausbreiten, in einer hochdiversen mikrobiellen Gemeinschaft niedriger als in einer Gemeinschaft, die relativ wenig divers ist. Das heißt, wir versuchen Strategien zu entwickeln, diese Bioverfügbarkeit zu reduzieren und über diverse oberirdische Pflanzengemeinschaften dann auch die Diversität in den Böden zu erhöhen. Und das kann man natürlich machen, diese Schadstoff-Bioverfügbarkeit zu reduzieren, zum Beispiel über Einsatz von Biokohle. Wir versuchen gerade eben auch Ziegelmaterial aus Abbruch einzusetzen. Auch dort sorbieren diese Schadstoffe extrem gut und sind damit für die Mikroorganismen nicht mehr verfügbar. Und damit ist dieser sogenannte Selektionsdruck. Also ich muss mich als Mikroorganismus anpassen, um in diesem System zu überleben, ist deutlich geringer. Und damit breiten sich dann auch diese Resistenzen nicht in dem Maße aus, in dem sie es normal tun würden, wenn wir eben keine Maßnahmen ergreifen würden.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich finde auch dieser Punkt ist sehr unterrepräsentiert oft in der öffentlichen Debatte, dass halt antimikrobielle Resistenzen eben auch entstehen können in den Böden selber, wenn die halt bestimmten Stressoren ausgesetzt ist. Und ich glaube wirklich, das ist den meisten nicht bewusst. Und da wir ja dann im urbanen Raum auch, wie du so schön gesagt hast, dann auch eigentlich quasi den Boden einatmen, sollte uns das schon wichtig sein, was auch in diesem Boden drinne ist. Wie ist denn das? Also sieht man die in den Böden vorkommenden antimikrobiellen Resistenzen dann auch am Menschen irgendwo? Gibt es dazu Untersuchungen?
man sieht das ganz deutlich. Wir versuchen jetzt nicht, den einzelnen Mensch zu untersuchen, weil das würde natürlich extrem große Kohorten bedürfen, damit man solche Untersuchungen machen kann, die auch extrem teuer sind und extrem langwierig sein würden. Wir nutzen das Abwasser als ein Proxy für das, was quasi der Mensch an antimikrobiellen Resistenzen trägt. Das ist dann nicht das einzelne Individuum, sondern das ist das Kollektiv an Menschen, die eben in einer bestimmten Gegend wohnen, die eben dann Einzugsgebiet für eine bestimmte Kläranlage ist. Aber wir nehmen aus diesen Kläranlagen Proben und versuchen daraus dann eben dieses Resistom, also diese Vielzahl von Resistenzen, die die Mikroorganismen des Menschen dann tragen, zu rekonstruieren. Können es dann nicht auf den einzelnen Menschen zurückrechnen, aber können zumindest sagen, das ist die Gefährdungslage für eine bestimmte Population, die in einer bestimmten Gegend wohnt. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und wir haben da auch sehr gute Interaktionen mit den einzelnen Kläranlagen, weil das als Vorhersagetool auch im Rahmen des Monitorings, glaube ich, ganz wichtig ist, zu sehen, welche Resistenzen sind vorhanden, aber auch welche neuen Resistenzen entwickeln sich gerade. Und da geht es ja nicht nur um Einzelresistenzen, sondern auch um Multiresistenzen. Das heißt, ein Organismus, der gegen ein Antibiotikum resistent ist, ist oftmals auch noch gegen eine ganze Reihe von anderen Antibiotika resistent. Und diese Multiresistenzen, die sich immer wieder neu bilden, zu erkennen, um dann auch Strategien zu entwickeln, wie gehe ich mit Krankheiten um oder mit Krankheitserregern, die diese Multiresistenzfaktoren tragen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil es reicht ja nicht, wenn das in der Klinik schon angekommen ist. Man muss versuchen, das möglichst vorher schon Maßnahmen zu entwickeln. Und da, deswegen glauben wir, dass dieses Abwassermonitoring eine ganz wichtige Rolle spielt.
Ja, und auch das Wissen einfach um die Zusammenhänge, glaube ich, weil nur dann kann man letztendlich was ändern, auch in seinem Handeln. Also ich finde, wir haben sehr viele Gründe dafür aufgezählt, warum es für die Menschen wichtig sein oder es ihm wichtig sein sollte, wie es dem Boden geht. Also wir haben gesprochen über Nahrungsverfügbarkeit, sauberes Wasser, Erosionsschutz, Klimaschutz in dem Sinne vielleicht auch, dass wir vielleicht auch, wenn wir Böden haben, wo Bäume stehen oder so, dann haben wir ja vielleicht auch mehr Schatten im urbanen Raum, ist ja vielleicht auch ein netter Co-Benefit. Wir haben über das Immunsystem gesprochen, dass das natürlich auch über die umgebenden Böden mit beeinflusst wird. Antimikrobielle Resistenzen, ja, beeindruckend. Möchtest du da sonst noch irgendwie was beifügen? Also eigentlich haben wir ja schon die Frage, welche Zusammenhänge gibt es zwischen dem Bodenmikrobiom und der menschlichen Gesundheit, sehr gut beantwortet. Aber möchtest du da noch irgendetwas beifügen?
Ich glaube, dass genau dieser Zusammenhang zwischen gesunden Böden und menschlicher Gesundheit in der gesellschaftlichen Debatte eigentlich noch nicht angekommen ist. Deswegen bin ich dir auch dankbar für diesen Podcast, damit wir dieses Thema und dieses Bewusstsein, dass Böden nicht irgendetwas sind, was einfach da ist, was nicht belebt ist, was aus Sand, Schluff, Ton besteht und sonst nichts, dass wir dieses Bewusstsein einfach ändern, dass wir den Leuten klar machen, dass Böden, wenn sie gesund sind, für uns selbst enorm wichtig sind und eben auch für unsere eigene Gesundheit. Und ich glaube auch, wenn man das aus einer sozioökonomischen Sicht sieht, Böden zu erhalten, Bodengesundheit zu erhalten, Bodengesundheit wieder zurückzubringen in Böden, die möglicherweise geschädigt sind, ist aus sozioökonomischer Sicht, glaube ich, auch etwas, was enorm wichtig ist, weil diese Vorsorge ist etwas, was auch in der ganzen Debatte, wenn es um menschliche Gesundheit geht, zwar immer wieder genannt wird, aber konkrete Maßnahmen sind eigentlich relativ selten, außer man sagt, okay, ich gehe jetzt zum Arzt und lasse mich mal untersuchen, inwieweit ich ein Risiko für eine bestimmte Krankheit trage. Das ist sicherlich eine Art der Vorsorge, aber die andere Art der Vorsorge, dass wir versuchen, unsere Natur so zu gestalten, dass sie für uns eben auch gesund ist, ist eine Art der Vorsorge, über die wir, glaube ich, in Zukunft viel mehr nachdenken müssen. Und da spielen Böden als das Fundament, wie du es vorhin so schön genannt hast, sicherlich eine ganz wichtige Rolle.
Ja, und auch deine Forschung, damit wir diese Zusammenhänge tatsächlich am Ende auch verstehen können. Genau, ja, vielen Dank. Also ich glaube, unsere ZuhörerInnen haben wir jetzt auf jeden Fall für das Thema sensibilisiert. Sie dürfen auch weiterhin den Boden mit Füßen treten, zumindest im wörtlichen Sinne, aber im übertragenen Sinne sollten wir da vielleicht nochmal drüber nachdenken und vielleicht auch anders mit unseren Böden umgehen. Genau, vielen Dank, Michael, dass du uns da Einblicke in deine Forschung gegeben hast und diese spannenden Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Boden einmal mit mir diskutiert hast. Vielen Dank für deine Zeit und die Beantwortung meiner Fragen heute.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind schlauer geworden. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne und lassen Sie uns eine Bewertung da. Die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health und der Universität Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.